Mein Name ist Sven Kramp. Ich bin, man nennt es hier, akademischer Oberrat am Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist tatsächlich Weltraummission, speziell tatsächlich das Space Race Ende der 50er Jahre bis ungefähr Mitte der 70er Jahre.
Das ist natürlich schon eine Eingrenzung, aber was hat Sie besonders daran interessiert? War es mehr die mediale Vermittlung oder auch das, was dann physikalisch, kosmos-technisches ablief?
Also das Zweite eigentlich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht. Also es geht wirklich.
Also auch nicht unter dem Aspekt der Verschwörungstheorie.
Nee, also gut, unter dem Aspekt der Verschwörungstheorie in dem Sinne, wie das medial in Szene gesetzt wird oder wie medial Glaubwürdigkeit vermittelt wird, dass es Verschwörungen gibt. Aber wirklich, was mich wirklich interessiert, klassisch bin ich der Medienwissenschaftler, ist tatsächlich die mediale Vermittlung. Und mediale Vermittlung bedeutet in dem Fall tatsächlich die massenmediale Vermittlung. Und dass es eben die 50er, 60er und 70er Jahre sind, ist von dem her auch, finde ich, erstmal politisch relativ klar, weil es dort tatsächlich, wir sind im Kalten Krieg und wir sind im Space Race, also in der Hochphase des Space Race nach Sputnik sowieso. Und bis Mitte der 70er Jahre hielt es ja eigentlich auch tatsächlich an, bis zu dem Apollo-Soyuz-Testprojekt, wo dann die USA und die Sowjetunion ein gemeinsames Projekt im Erdorbit gemacht.
Wir haben vorhin gehört, dass der ehemalige Journalist der DDR-Nachrichtenagentur ADN, Gerhard Kowalski, als Zeitzeuge beschrieb, dass in seiner Erinnerung die Weltraumberichterstattung in der DDR relativ frei war, also nicht nur über sowjetische Erfolge berichtet wurde. In meiner Erinnerung hatte ich allerdings den Eindruck, dass die Weltraummissionen der UdSSR mit mehr Pathos und auch detaillierter wiedergespiegelt wurden. Wie sieht Ihr wissenschaftlicher Befund aus?
Also das sieht genau so aus. Also es wurde auch in der DDR, in den DDR-Medien berichtet über westliche Erfolge oder Projekte. Und man kann das auch ganz schön eigentlich sehen an der Apollo-11-Mission, also die sich ja jetzt eben zum 50. Mal jährt, wenn man sich nur die Zeitung anschaut in der DDR. Also erstmal gab es darüber Berichterstattung schon davor und währenddessen und auch danach. Und es gab auch durchaus so eine Art von Lob für die Astronauten. Die waren durchaus heldenfähig. Was aber wiederum in dem Fall sehr stark kritisiert worden ist, ist tatsächlich, dass überhaupt irgendjemand auf den Mond geht, ja, dass da nicht einfach Mondfahrzeuge geschickt werden, wie beispielsweise später dann eben von der Sowjetunion Anfang der 70er Jahre die Lunokhods. Und von dem her ist erstmal dort die Kritik eigentlich immer schon mitformuliert, auch wenn es Lob oder Gratulation gab. Und das, was in der Sowjetunion passiert ist, also seit Sputnik mit Gagarin, das wurde natürlich, wie haben Sie gesagt, mit Pathos überzogen. Also eine großartige Sache war der Besuch von Tereshkova und Gagarin 63 in der DDR. Wenn man sich mal anschaut, was da für eine Berichterstattung war, das war wirklich Ausnahmezustand. Eine Woche lang hatte man das Gefühl, dass nur noch darüber berichtet wird und groß in Szene gesetzt. Und die sind dann auch überall hingegangen zu unterschiedlichen Fabriken, haben ganz viele Reden gehalten, haben Aufmärsche bekommen und haben unendlich viel auch Live-Berichterstattung im Fernsehen bekommen.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, tatsächlich an diese Übertragung, Live-Übertragung von Valentina Tereshkova, der ersten Frau im All, und Juri Gagarin, dem ersten Kosmonauten überhaupt, als sie durch die Karl-Marx-Allee in Berlin fuhren, also damals Hauptstadt DDR, wie es genannt wurde. Dafür, so erzählte mir ein Fernsehtechniker, hatte man sogar die Möglichkeit entwickelt, drei Fernsehbilder in einem zu zeigen. Und das war 63 wirklich eine echte Neuerung. Aber das war ja nicht wirklich eine Raumfahrtmission. Dagegen stand geradezu eine Bilderflut der NASA. Gab es aus Ihrer Forschung heraus irgendwie etwas, so Bemühungen, das auszugleichen? Oder war es mehr, dass man eher dann sagte, dann berichten wir nicht so viel über die Amerikaner, damit nicht auffällt, dass wir im Fernsehen nicht so viele Bilder haben aus der Sowjetunion?
Ja, also ich darf trotzdem nochmal zu diesem DDR-Besuch, also gerade dieses Splitscreen-Verfahren, von dem Sie gesprochen haben, es wurde wirklich ausprobiert und ambitioniert gemacht. Die beiden Kosmonauten und Kosmonautinnen haben sich auch getrennt. Also es sind dann unterschiedliche Städte und dann gab es auch Live-Schaltung zwischen unterschiedlichen Städten mit Splitscreen und gemeinsamem Gesang. Also das war wirklich Avantgarde damals in der Fernsehtechnik. Und das interessiert mich als Medienwissenschaftler, dass sozusagen nicht nur ideologisch etwas formuliert worden ist, die sind am Start und die waren im All, sondern tatsächlich medientechnologisch wird hier gezeigt, was man eigentlich schon kann, und wurde auch dem Westen gezeigt. Zu Ihrer Frage, ich finde, man könnte da auch mal zurückgehen, nochmal zu Sputnik. Ja. Also Sputnik, da gab es am Anfang überhaupt keine Bilder. diese Bilder, die wurde auch ständig angefragt von allen möglichen Presseorganisationen, könntet ihr uns nicht Bilder liefern? Und da waren erstmal keine da. Und dann wurden die mehr oder minder fantasievoll in der Zeitung, konnte man die bewundern mit Collagen, mit Diagrammen etc. Später gab es dann ein paar Modelle, die dann als Fotos vertrieben worden sind. Aber da war es von Anfang an erstmal Bilderarmut. Und es hat natürlich auch was mit der Geheimhaltung zu tun, etc. Und trotzdem würde ich sagen, wenn Sie nach der Kompensation fragen, so in zwei Richtungen. Also die eine Richtung würde ich tatsächlich sagen, erstmal das Gegenteil als Stärke, nämlich das Nicht-Zeigen. Man kann das wunderbar sehen an dem Vergleich jetzt gar nicht von Astronauten und Kosmonauten, sondern von den jeweiligen Chefingenieuren. Also Werner von Braun war medial präsent seit den 50er Jahren. Also derjenige Ingenieur, der dann verantwortlich war, dass die Saturn V entwickelt worden ist, mit der dann die Apollo 11 Mission erfolgreich ins All gekommen ist. Im Gegensatz dazu der Chefingenieur der Sowjetunion, der war nicht mal namentlich bekannt. Den hat man immer nur genannt, den Chefingenieur, und auch nicht bildlich. Also dieses sozusagen Verschweigen, diese Geheimnistuerei oder Geheimniskrämerei als etwas, das auch einen bestimmten medialen Effekt hat. Also zu sagen, da gibt's jemand, fast eine mythologische Gestalt, die überhaupt nicht visuell wird, aber die alles Mögliche leisten kann.
Das hat man aber nach dem Tod dann von Korojow ausgeglichen durch den Film Bändigung des Feuers.
Ja, also als er gestorben ist, da war eine große Berichterstattung und er wurde ja dann auch auf dem Roten Platz beerdigt und sowas. Also da hat man das aufgegeben. Aber bis zu seinem Tod wurde das nicht publik gemacht. Und das finde ich erstmal interessant. Nachher wurde das natürlich umgekehrt. Und Bändigung des Feuers war ja auch ein großer Film, relativ teuer, und aber ich glaube sogar relativ erfolgreich in der Sowjetunion. Und die andere Seite ist diejenige, dass es auch sehr auffällig ist, dass es vergleichsweise viel Material aus fiktionalen Elementen gab. Also in der Sowjetunion gab es ja auch Science-Fiction-Filme, auch schon seit den 30er Jahren. Und die wurden als Kompensation verwendet in der Sowjetunion, in der DDR und jetzt, und das finde ich das Interessante, aber auch in der BRD und vor allem in den USA. Also in den USA gab es relativ viele Berichte ab 57, auch Fernsehberichte über die Sowjetunion und was die so macht. Und dann war ihr Bildmaterial meistens tatsächlich aus fiktionalen Spielfilmen, haben sie genommen. Und relativ häufig wurde das gar nicht so artikuliert, sondern hier haben wir Material aus der Sowjetunion und dann sieht man einen Ausschnitt aus einem sowjetischen Science-Fiction-Film und es wird überhaupt nicht markiert, dass es so einer ist. Also es gab sozusagen auch dort nicht nur Kompensation, sondern man hat für diese Kompensation eigentlich Elemente aus fiktionalen Bereich genommen.
Ich kann mich erinnern, die Printmedien haben relativ häufig auch kleine Meldungen veröffentlicht, wenn irgendein Satellit ins All geschossen wurde, ob das aus der Kosmos-Serie war oder Luna, ebenso ob das, was weiß ich, eine amerikanische Voyager-Sonde war oder ein anderer Start war. Wie war es beim Hörfunk und beim Fernsehen? Gab es sowas wie eine regelmäßige Raumfahrtberichterstattung?
Also in der BRD gab es regelmäßige Wissenschaftssendungen, die relativ häufig tatsächlich die Weltraummission zum Thema hatten. Unabhängig von den Apollo-Missionen, also mit denen natürlich dann gesteigert und vor den Apollo-Missionen, also überhaupt mit der, sag mal, bemannten Weltraumfahrt mit Mercury, also Anfang der 60er Jahre gab es das. Und soweit mir das bekannt ist, in der DDR gab es das sehr viel weniger. Es gab das sogenannte astronautische Studio. Und dieses astronautische Studio lief manchmal, also unregelmäßig, es hatte nicht so einen Wochentakt lief das, sondern es lief dann vor allem, wenn es Dinge gab, über die man glaubte, dass sie berichtenswert seien. Also beispielsweise dann als Gagarin, als es bekannt wurde, gab es das gehäuft. Und die wurden auch teilweise relativ kurzfristig angesetzt. Also das kann man dann sehen, wenn man im Archiv nachschaut, dass es im Programm, das angekündigt worden ist, in den Fernsehzeitschriften nicht drin ist, das astronautische Studio, dann aber in den sogenannten bereinigten Programmen, also die dann reingeschrieben haben, was tatsächlich jetzt lief, nochmal zusätzlich im Nachhinein eingeschrieben worden sind. Also die sind dann manchmal einfach gesendet worden, ohne dass man sich eigentlich planvoll darauf hätte vorbereiten können.
Ja, die Zeitschriften hatten ja manchmal einen Vorlauf von 6 bis 8 Wochen. Und da ist es auch nicht unüblich gewesen, dass es Abweichungen gab vom ausgedruckten Programm. Aber war das jetzt eine Fernsehsendung oder war das jetzt, sprechen Sie vom Radio?
Nee, also Radio bin ich leider kein Experte, kann ich nicht sagen. Ich spreche vom Fernsehen tatsächlich. Also das waren Fernsehberichterstattungen. Und natürlich hat es auch mit dieser variablen Festsetzung mit der Veröffentlichungspolitik zu tun. Also bei der NASA war mindestens 6 Monate vorher klar, wann was stattfinden wird. Also konnte man sich auch von dem Programm her sehr viel besser darauf einstellen. Und es war natürlich in der Sowjetunion nicht so. Da gab es dann entweder ist es erfolgreich zurückgekehrt oder ist es erfolgreich im All. Und dann gab es überhaupt erst die Berichterstattung überhaupt erst die Präsentation, dass es funktioniert hat. Dementsprechend ist es klar, dass es dann relativ schnell dann umgestaltet werden muss, das Programm.
Wie war es nun vor 50 Jahren am 20., 21. Juli 1969? Also ich habe die Apollo 11 Mission auf jeden Fall auf dem Fernsehkanal 7 in Berlin verfolgt, sprich über die ARD. Wie hatte das DDR-Fernsehen berichtet? Ich habe keine Erinnerung.
Also in der ARD war das ja relativ groß, wie eigentlich nahezu überall. Und in der ARD war das auch so, dass sie auffällig häufig Berichte über sowjetische Raumfahrtprogramme hatten. Und sie hatten auch den damaligen Moskauer Korrespondenten mitunter am Moderationsplatz. Also da gab es sozusagen Infos darüber, was in der Sowjetunion oder auch in der DDR passiert. Und es gab auch Infos darüber, interessanterweise in der ARD selbst, wie jetzt darüber berichtet wird, gerade eben oder eben nicht. Und da wird dann beispielsweise gesagt, dass im sowjetischen Fernsehen im Moment eben nicht die Mondlandung kommt, sondern irgendein Fußballspiel übertragen wird. Tatsächlich habe ich mir das mal angeschaut, die bereinigten Fernsehprotokolle vom Deutschen Fernsehfunk der DDR. Und es gab 3 Sondersendungen an diesem Tag. Die erste war um 10 Uhr, das ging ungefähr 45 Minuten, die wurde dann nochmal wiederholt. Und dann nach dem Sandmännchen gab es nochmal eine kurze astronautische Studio über Apollo 11. Also das heißt, es gab tatsächlich Berichterstattungen, die kurzzeitig angesetzt worden sind. Und wenn Sie auch mal nachschauen in den Archiven der ARD, sieht man, dass die Bildrechte gekauft worden sind, sowohl von der Sowjetunion als auch von der DDR. Aber es wurde eben nicht länger darüber berichtet und auch vor allem nicht live berichtet und gerade der Ausstieg, also die Mondlandung, dann ja schon überhaupt nicht nachts. Also es gab Berichte, aber wenn Sie sagen, dass Sie die gar nicht mitbekommen haben, kann das nicht besonders erfolgreich gewesen sein. Und wahrscheinlich haben sich viele schon darauf eingestellt, dass sie sich halt das auf der ARD oder dem ZDF, aber wahrscheinlich eher auf dem ARD-Fernsehprogramm tatsächlich anschauen.
Wissen Sie, warum im Deutschen Fernsehfunk der Ausstieg nachts 3.56 Uhr in der Nacht zum 21. Juli, ja. Warum der nicht live übertragen wurde? Gerhard Kowalski vermutete wegen der zu teuren Bildrechte.
Also ich kann ja jemandem wie Herrn Kowalski kaum widersprechen, aber es widerspricht ein bisschen das, was ich im Archiv in der ARD gefunden habe, nämlich, dass die Bildrechte tatsächlich dort angefragt worden sind und sie eigentlich prinzipiell es hätten ausstrahlen können. Und sie haben es nicht gemacht. Und diese 3 Sondersendungen, die waren ja auch, ich habe es ja mal kurz gesagt, 45 Minuten. Die zweite war eine Wiederholung. Die dritte war, glaube ich, nur 15 Minuten. Also sie haben darüber berichtet, aber nicht exorbitant, nicht besonders lange und haben dementsprechend das Spektakel darum auch nicht als besonders großes Medienereignis in Szene gesetzt. Das ist mal das allererste. Und das nächste ist ja, dass es natürlich Nachtprogramm hätte sein müssen. Das ist schon lange Sendeschluss. Wäre ja normalerweise in der ARD auch schon lange Sendeschluss gewesen. Aber dort hat man das ja eben groß aufgezogen als großes Medienereignis und hat dementsprechend länger gesendet. Und dementsprechend behaupte ich mal, dass es auch einfach symbolische Politik ist. Es ist nicht so relevant, dass man da drauf bleibt. Und ich meine, es gab ja später, also später heißt eine Woche, 2 Wochen später, gab es auch Sondersendungen nochmal extra über diese Apollo-11-Mission, die ja vehement kritisch damit umgegangen sind. Also vehement kritisch im Sinne von, welchen Sinn hat es überhaupt, Menschen auf den Mond zu schicken? Man sollte doch sehr viel eher beispielsweise Raumstationen konstruieren und ins Weltall bringen, wie beispielsweise die UdSSR. Da sieht man immer diese Gegenüberstellung. Also einerseits die UdSSR konzentriert sich auf Raumstationen, und die USA konzentrieren sich darauf, eine bemannte Mondlandung zu machen, die eigentlich weltraumtechnisch nicht besonders sinnvoll ist. Also das so war der Tenor. Und ich meine, das ist ja auch nicht völlig verrückt, diese These.
Als ich Ihren Namen recherchiert habe und was Sie wissenschaftlich arbeiten, habe ich einen Begriff entdeckt, der in diesem Zusammenhang sehr interessant ist. Sie haben ein sogenanntes Ping-Pong-Prinzip beobachtet. Können Sie dafür Beispiele nennen, was das genau war?
Also man kann das schön eigentlich an den ost- und westdeutschen Staaten erkennen. Also erstmal ganz medientechnisch, die Radiostrahlungen und fernsehtechnisch kann man ja über die Grenzen hinweg senden. Und das haben auch beide Staaten tatsächlich ausgiebigst gemacht. Und das zweite ist erstmal der politische Hintergrund. Beide Staaten hatten bis in die 60er Jahre hinein tatsächlich von ihrem Staatsauftrag her den Auftrag, ein gesamtdeutsches Programm zu machen. Und das hieß letztendlich für beide Staaten, dass sie eigentlich nicht nur in das jeweilige Jenseits des Eisernen Vorhangs schauen, sondern auch für diese Leute Programm machen. Also es war der Auftrag bis in die 60er Jahre hinein wirklich explizit formuliert. Und die nächste Stufe ist dann diejenige, dass es ja klar ist, dass wenn jeweils die eine Seite für die andere Seite Programm macht und umgekehrt, dass man sich auch gegenseitig beobachtet. Also man beobachtet den anderen, wie man beobachtet wird, und man beobachtet auch, wie der andere einen beobachtet. Und wenn diese Konstellation schon mal gegeben ist, hat man eine Art von Ping-Pong-Prinzip. Also man wartet eigentlich schon, was die anderen berichten, denkt darüber nach, dass diejenigen auf der selben Seite, auf der man sitzt mit dem in dem eisernen Vorhang, dass die das kennen und reagiert darauf und gibt dann sozusagen den Ball wieder zurück. Und auch die gehen davon aus, dass man die andere Seite kennt und so fort und so fort. Und ich meine, es hat sich ja auch tatsächlich relativ schnell kaskadenartig fast schon etabliert als eine Art von institutionalisierten Fernsehsendungen. Also nicht nur, dass es einzelne Berichte waren, sondern es beginnt mit dem Telestudio West in der DDR, die berichten über die Berichterstattung West. Das ging dann weiter, die Rote Optik auf der westdeutschen Seite, die berichtet dann über die Berichterstattung im Osten. Und dann am bekanntesten wahrscheinlich, dann hat sich etabliert der Schwarze Kanal und das ZDF-Magazin, die ständig Beobachtung von Beobachtung von Beobachtung machen und Kommentare zu Kommentare, die wiederum Kommentare auslösen. Und dieses Ping-Pong-Prinzip ist wirklich ein Prinzip, das man eben an der ost- und westdeutschen Fernsehgeschichte unglaublich gut ablesen kann.
Gab es sowas dann auch zum Thema Raumfahrt, dass man sich gegenseitig vorwarf, möglicherweise falsch zu berichten oder gar nicht zu berichten?
Ganz, ganz, ganz stark. Also erstens mal habe ich ja schon mal gesagt, dass die ARD schon eigentlich mit den DDR-Bürgern als potenziellen Rezipienten gerechnet hat. Also dementsprechend war die Berichterstattung auch ausgelegt. Das Zweite ist, dass beispielsweise die Berichterstattung der DDR, die Tage, Wochen später stattfand über das Apollo-11-Mission, dass sie relativ häufig erstens mal Bilder gezeigt haben, die eben natürlich aus dem Westfernsehen waren, und diese Bilder verbunden haben mit kritischen Kommentaren aus dem Westen. Also sozusagen nicht selber kritisiert, sondern sozusagen ja selbst der Spiegel sagt oder die New York Times sagt oder ähnliches. Also hat man sozusagen schon immer die Beobachtung der anderen genommen, um zu beschreiben, was man daran eigentlich kritisieren kann. Und diese Berichterstattung, das sieht man auch relativ deutlich, dass es kaum solche Einführungen gab, dass man von einem Rezipienten ausgeht, der die Bilder noch gar nicht gesehen hat, sondern man geht scheinbar wie automatisch davon aus, dass man an Leute appelliert, die diese Bilder gesehen haben. Und sie können sie ja nicht gesehen haben im DDR-Fernsehen, sondern sie müssen sie ja dann überhaupt irgendwo anders her gesehen haben. Also diese Antizipation dessen, was jenseits gelaufen ist, ist sozusagen dort auch immer schon mit Teil der Berichterstattung.
Ich habe als Jugendlicher eine Zäsur festgestellt, nämlich das Apollo-Soyuz-Testprojekt am 17. Juli 75, also fast auf den Tag genau 6 Jahre nach der Apollo-11-Mission. Da hatte ich das Gefühl, dass die Amerikaner es zur Bedingung machten, dass die Russen auch den Start übertragen.
Ja.
Und das wurde dann auch relativ freizügig im DDR-Fernsehen gezeigt. Ja. Danach schlief es aus meiner Beobachtung wieder ein, aber das sind jetzt nur sehr subjektive Eindrücke. Wie haben Sie es als Forscher beobachtet?
Also ich habe mir die Apollo-Soyuz-Testprojekt wirklich, da gibt es auch in Archiven sehr viel Material, das in der DDR und in der Sowjetunion ausgestrahlt worden ist. Und in der Tat, zum ersten Mal sieht man den Start und in der Tat zum ersten Mal sieht man auch die Landung live im DDR-Fernsehen und im sowjetischen Fernsehen. Also das waren wirklich Übernahmen, die tatsächlich die NASA von Anfang an eigentlich postuliert hat und gemacht hat. Also diese Übernahmen sind ganz eindeutig so. Interessant finde ich nun, dass während dieses Apollo-Testprojektes nicht nur Übernahmen stattgefunden haben, sondern eigentlich auch so eine Art von Überbietungsstrategien. Also während die Apollo-Soyuz-Testprojekt und die sich angekoppelt haben im Ad-Orbit, war ja von der Sowjetunion noch ein anderes Modul im All. Und bei den Live-Berichterstattungen schaltet man sozusagen von der einen zu dem anderen. Also dann hat man immer den Eindruck, hier sind die USA und die Sowjetunion, die treffen sich im All. Aber die Sowjetunion, die war schon vorher im All und sie wird auch danach noch im All sein, weil es eine relativ lange Mission war. Und das sind tatsächlich dann Live-Schaltungen. Also sie switchen dann von dem einen zu dem anderen. Und das ist, finde ich, für diese Zeit auch schon vergleichsweise spektakulär. Und das kennt man aus dem US-amerikanischen Fernsehen, aus den Weltraummissionen, bis dahin eben noch nicht. Also genau diese Parallelschaltungen, die gemacht worden sind.
Stimmt der Eindruck, dass auch durch diese Apollo-Soyuz-Kopplung die sowjetische Raumfahrt von der Öffentlichkeitsarbeit der NASA gelernt hat?
Also ich würde sagen, man hat daraus gelernt, aber dieser Lernprozess fängt schon sehr viel früher an und vor allem war der auch wechselseitig. Also sehr viel früher anfangen ich gebe Ihnen das Beispiel, das in der Forschung relativ häufig artikuliert worden ist, Gagarin, die Präsentation und Inszenierung der Figur Gagarin als einer Medienikone, der sich an westlichen Vorbildern orientiert haben soll, der schnelle Autos fährt, der immerzu lächelt, der auch gern mal Alkohol trinkt. Diese Phrase gibt es tatsächlich auch, der sogenannte sozialistische Sunny Boy ist oder so inszeniert worden ist. Wechselseitig meine ich, das hat mich einigermaßen überrascht, als ich mir das angeschaut habe. Ich habe mir auch die Berichterstattung in der USA über die Mercury 7, die ja also parallel zu Gagarin und den anderen Kosmonauten eigentlich zu sehen sind zeitlich, angeschaut. Und da könnte man mit gleichem Recht eigentlich sagen, dass auch die USA eigentlich von der Sowjetunion lernt, nämlich die Inszenierung ihrer Astronauten ist sehr viel stärker an dem sozialistischen Heldentypus orientiert, als es Gagarin ist. Also ich nenne nur den bekanntesten Mercury 7 Astronauten raus, John Glenn. John Glenn wird inszeniert als der totale Athlet, als derjenige, der jeden Morgen joggen geht, als derjenige, der auch kein Alkohol trinkt, der nicht raucht, der asketisch ist. Wenn er beim Essen gezeigt wird, geht es immer darum, dass es kalorienarm ist, beziehungsweise kohlenhydratarm. Und das sozusagen als eine Art von, wie eine Art von Maschinenheld. Und das ist, und ein Maschinenheld, der eigentlich funktioniert für das Kollektiv.
Meint Dr. Sven Gramp. Er ist vom Institut für Theater- und Medienwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat uns ein bisschen schmackhaft gemacht, was er in seiner Habilschrift geschrieben hat, nämlich den deutsch-deutschen Mediendiskurs zum Thema Raumfahrt in der Zeit Mitte der 50er bis Mitte der 70er Jahre. Vielen Dank.